Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Seit über einem Jahr sind die Hochschulen Corona-bedingt geschlossen, jedenfalls räumlich. Wer heute im dritten Semester ist, hat die Uni wahrscheinlich noch nie wirklich von innen erlebt. Das Distanzlernen kann das nicht ersetzen. Jetzt sollen die Hochschulen schrittweise wieder öffnen, wie Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller angekündigt hat. Ab dem 4. Juni soll es demnach wieder losgehen an den Berliner Hochschulen. Ein bisschen zumindest. Christoph Reinhardt mit Einzelheiten.
15 Monate lang war an den Berliner Hochschulen nur das Nötigste erlaubt. Unentbehrliche Praxiskurse, zum Beispiel für Mediziner, die nur in Präsenz möglich sind, unaufschiebbare Prüfungen. Gerade mal 1% der insgesamt 200.000 Berliner Studierenden durfte zuletzt kommen. Ein bedrückender Zustand, sagte der regierende Bürgermeister Michael Müller.
Viele von denen haben in der Corona-Situation ihre Jobs verloren. Viele wohnen in beengtesten Verhältnissen. Manche haben auch eigene Kinder zu versorgen. Das war wirklich eine Belastung für die Studierenden, wie sie nur wenige andere auch hatten, das muss man sagen.
Dank der sinkenden Inzidenzen sieht der Stufenplan jetzt eine schrittweise Öffnung vor. Ab dem 4. Juni dürfen wichtige Praxisveranstaltungen und Seminare für Lerngruppen bis maximal 25 Personen angeboten werden, ab dem 18. Juni auch bis zu 40 Personen. Die Bibliotheken bieten wieder ihre Arbeitsplätze an, die Mensen fahren ihr Angebot hoch, zunächst nur für wenige. Denn große Vorlesungen werden bis auf Weiteres nur digital stattfinden und egal wie groß die Lerngruppen sein dürfen, ein großer Teil der Studierenden werde auch in diesem Semester nur online teilnehmen können, fürchtet der Philosophiestudent Benedikt Gehlken.
Es wird nicht so sein, dass die Seminare aufmachen oder die dürfen wieder präsent stattfinden und alle können dann hier sein, weil die meisten Seminare halt voller sind als 25. Und dann ist halt die Frage, was man macht, weil die Uni ist noch nicht darauf vorbereitet, dass das hybride Lernen bis in 2 Wochen oder in 3 Wochen dann schon fertig ist.
Der Plan? Alle Präsenzveranstaltungen sollen parallel auch digital bzw. hybrid angeboten werden, damit Studierende, die zum Beispiel aus Gesundheitsgründen nicht vor Ort sein können, nichts verpassen. Der Aufwand für das doppelte Angebot ist beträchtlich. Wer in Präsenz dabei sein will und nicht bereits geimpft oder genesen ist, muss einen frischen Test vorweisen. Viele Hochschulen haben dafür eigene Testzentren aufgebaut. Zusammen mit den Kapazitäten der normalen Teststellen sollte es reichen, schätzt die Präsidentin der Humboldt-Universität Sabine Kunst. Insgesamt gehe es um 13.000 Lehrveranstaltungen. Es sei höchste Zeit, wo immer es gehe, Präsenz zu ermöglichen.
Andererseits ist das natürlich ein ganz schöner Ozeandampfer, wenn man sich das jetzt mal anschaut von der Größenordnung von Mensch und Menge. Wir freuen uns drauf und gehen mit Volldampf in die Vorbereitung.
Vor allem mit Blick auf das Wintersemester. Wenn die Inzidenzen niedrig bleiben, so die Hoffnung, könnte es so weit wie möglich in Präsenz stattfinden. Größter Unsicherheitsfaktor ist dabei die Verfügbarkeit von Impfstoff. Derzeit reichen die Lieferungen jedenfalls nicht aus, damit die Hochschulen eigene Impfprogramme auflegen können, dämpfte der regierende Bürgermeister die Erwartungen.
Christoph Reinhardt über die geplanten Hochschulöffnungen in Berlin. Ein Kabelbrand in der Nähe der Tesla-Fabrik in Grünheide hat erst die Feuerwehr beschäftigt, jetzt ist die Polizei am Zug. Die Beamten ermitteln zur Brandursache, denn es handelt sich wahrscheinlich um einen Anschlag auf die künftige E-Auto-Fabrik. RBB-Reporter Philipp Arnsdorf fasst zusammen, was passiert ist und in welche Richtung die Ermittlungen gehen.
Die Flammen loderten etwa hüfthoch, als die überirdisch verlaufenden Stromkabel rund 20 Meter südlich der Tesla-Fabrik brannten. Die Feuerwehr konnte den Brand noch in der vergangenen Nacht löschen. Seitdem sucht die Polizei vor Ort nach Spuren. Polizeisprecher Roland Kamens erklärt, wie die Beamten dabei vorgehen.
Also wir sind im Bereich der Brandausbruchstelle mit den Kollegen gegenwärtig im Einsatz, um zu ergründen, ob es dort Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt. Die können sich ergeben aus Schuheindruckspuren, die wir vor Ort finden. Möglicherweise gibt es darüber hinaus relevante Spuren, die zu sichern sind.
Außerdem suchen die Beamten etwa nach DNA-Spuren auf den Stromkabeln. Schließlich kam auch ein Spürhund zum Einsatz. Unter den rund 20 Polizisten waren nicht nur Kriminalbeamte, sondern auch Ermittler des Staatsschutzes, wie Polizeisprecher Joachim Lemmel erklärte.
Wir haben es hier mit einer stromführenden Leitung zu tun, die sowohl eine große Industrieanlage als auch einen Stadtteil der Stadt Erkner mit Strom versorgt. Und da ist der Einsatz des Staatsschutzes durchaus angezeigt.
Die Beamten gehen inzwischen von mehreren unbekannten Tätern aus. Außerdem ist im Internet ein mögliches Bekennerschreiben aufgetaucht. Darin behauptet die linksextreme Vulkangruppe, die Kabel angezündet zu haben. Die Gruppe wolle den Bau der Tesla-Fabrik sabotieren, denn Tesla sei weder grün noch ökologisch noch sozial. Stattdessen betreibe das Unternehmen Raubbau an Ressourcen und profitiere von kolonialen Ausbeutungsverhältnissen. Die Vulkangruppe hatte sich in den vergangenen Jahren schon zu mehreren Brandanschlägen bekannt. Ziele waren unter anderem die Stromversorgung der Berliner S-Bahn oder ein Institut, das an der Corona-Warn-App mitarbeitet. Die Polizei prüft derzeit, ob das Schreiben echt ist. Der durch den Brand verursachte Sachschaden scheint derweil gering. Aus Erkner sind bisher keine Stromausfälle bekannt. Tesla-Mitarbeiter hatten am Morgen von Ausfällen auf der Baustelle gesprochen. Inzwischen teilte das Unternehmen mit, der Brand habe keine Auswirkungen auf den Baufortschritt.
Unser Reporter Philipp Barnsdorf über den mutmaßlichen Brandanschlag auf die Tesla-Fabrik. Das ist das absolute Horrorszenario für jeden Radfahrer und jede Radfahrerin in der Stadt, aber sicher auch für alle Busfahrer. Ein Bus, der abbiegt und einen nicht sieht. Einer 35-Jährigen ist das letztes Jahr passiert. Sie wurde überrollt und starb. Der Fahrer des Busses wurde jetzt wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt. 4.000 Euro muss er zahlen. Er hatte im Gerichtssaal sein Versagen beim Rechtsabbiegen am Tattag eingeräumt. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling.
Die 35-jährige Kim D. war an jenem Sonntagmorgen im Januar letzten Jahres mit ihrem Rennrad in Johannisthal unterwegs. Vorschriftsmäßig fuhr sie auf dem Radweg. 100 Meter vor ihrem Tod passierte sie die Bushaltestelle des 265ers auf dem Großberliner Damm. Der angeklagte Busfahrer fuhr dort gerade los mit bis zu 26 Stundenkilometern. Er verlangsamte, denn er wollte rechts abbiegen. Die Radfahrerin fuhr jetzt ebenfalls langsamer. Dann bog der Angeklagte mit seinem Bus ab, ohne zu blinken, ohne in die Spiegel zu schauen. Das räumte der Angeklagte heute vor Gericht ein. Mehrere Fahrgäste konnten zusehen bei dem tragischen Unfall.
Wir sind gefahren, denn die Fahrerin war bei uns auf der gleichen Höhe gewesen, hat dann abgebremst, also gemerkt hat, sie wird nicht durchgelassen vom Bus. Sie stand dann auch dort, der Bus dann abgebogen und hat sie dann weggedrückt gehabt, wurde dann zu Fall gebracht. Dann haben wir sie nicht mehr gesehen gehabt und sie ist dann, ja, der Bus ist rübergefahren anscheinend, ich weiß nicht, über das Fahrrad oder über sie selbst. Wir haben einen Stopp gerufen und der Busfahrer wurde durch uns eigentlich aufmerksam gemacht, dass er jemand überfahren hat.
Knapp 20 Meter weit wurde der Körper der Radfahrerin mitgeschleift. Als der BVG-Busfahrer sacht gehalten hatte, lag die 35-jährige Radfahrerin bereits leblos unterm Bus. Sie hatte mehrere Knochenbrüche erlitten und war überfahren worden. Der Busfahrer hatte nicht aufgepasst und nicht einmal geblinkt. Gesehen hatte der Busfahrer die Radfahrerin auf dem Radweg auch nicht, gibt er heute zu. Hätte er beim Rechtsabbiegen geblinkt, hätte sich obendrein der Abbiegeassistent der neuen Busse der BVG eingeschaltet. Ein Monitor zeigt dann in Weitwinkeloptik, ob ein Fußgänger oder Radfahrer neben dem Bus sich befindet. Allerdings sagt der Unfallsachverständige im Prozess, dass auch ein Blick in den Spiegel ausgereicht hätte. Die Radfahrerin sei zu sehen gewesen. Heutzutage gäbe es obendrein technisch zuverlässigere Methoden als einen Monitor, der sich Abbiegeassistent nenne, zum Beispiel akustische Warnungen. In den 7 Sekunden des Abbiegens hatte der Angeklagte sich nicht angemessen versichert, was rechts neben seinem Bus passierte, ist nach dem Urteil klar. Trotzdem wird er wegen Augenblicksversagen verurteilt. So hatte es auch Staatsanwalt Dirk Klapperpieper beantragt.
Wobei dieser Begriff Augenblicksversagen, ich persönlich mag ihn nicht, er wird zum Teil verniedlichend für die schwere Folge, die dadurch zum Tragen kommen kann. Aber letztendlich war es eben ein Busfahrer, der eben halt nicht durch übermäßiges Schnellfahren oder durch Alkohol auffiel, sondern eben in der Tat in einer Sekunde eben die falsche Reaktion gezeigt hat.
Der 64-jährige Busfahrer scheint nach dem Unfall ein gebrochener Mann zu sein. Er ist nie wieder Bus gefahren. Seit April ist er zum Rentner geworden. So eine junge, hoffnungsvolle Frau, murmelt er im Prozess und sagt in seinen letzten Worten, ich schäme mich so für mein Versagen.
Gerichtsreporter Ulf Morling über die Folgen eines tödlichen Unfalls in Berlin-Johannisthal Anfang 2020. Für viele sind sie mit das Schönste im Mai, die Erdbeeren. In Brandenburg werden sie auf 280 Hektar Fläche angebaut. Knapp 400 Fußballfelder sind das. Es waren auch schon mal mehr, aber der Erdbeeranbau ist aufwendig und viele kaufen dann doch lieber die günstigeren Erdbeeren im Supermarkt. Die kommen aus Südeuropa. In Brandenburg sind die Gartenbaubetriebe aber trotzdem optimistisch, was die Erdbeerernte angeht. Vom Saisonauftakt in Dalgo-Döberitz unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst.
Auf 2,5 Hektar Fläche will Hans-Peter Kruse auf seinem Hof in Dalgo in diesem Sommer Erdbeeren ernten, gemeinsam mit 5 Erntehelfern. Über einem halben Hektar ist ein halbrundes, seitlich offenes Foliendach gespannt. Zwischen weißen Blüten und üppigen Erdbeerpflanzen leuchten hier und da schon große rote Früchte.
Wir stehen jetzt hier in dem Wandertunnel, um die Erdbeeren etwas frühzeitiger vorzuziehen. Das heißt, dass die Erdbeerernte circa, ich sage mal, 3 Wochen vorgezogen werden kann gegenüber einer Freilandhaltung.
Denn sonst könnte Hans-Peter Kruse in seinem Hofladen erst im Juni die ersten Erdbeeren verkaufen. Er kennt die Diskussionen rund um die Folie über den Feldern. Doch dabei geht es nicht nur um den früheren Saisonstart.
Das heißt, dass wir keine Insektizide hier anwenden. Wir haben dementsprechend weniger Pflanzenschutzmittel, die wir insgesamt hier anwenden. Und die Erdbeeren sind durch die Folie geschützt. Das heißt, es kommt weniger Fäulnis auf.
5 bis 6 Jahre hält so eine Folie über dem Erdbeerfeld. Außerdem sorgt sie mit dafür, dass sich die Arbeit auf dem Hof besser planen lässt. Denn wer Saisonkräfte engagiert, der möchte auch, dass für sie zur richtigen Zeit genug zu tun ist, erklärt Klaus Henschel, der Präsident des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg.
Wenn Sie dann wissen, dass bei vielen Kulturen, ob das Erdbeeren sind oder Spargel oder auch Einlegegurken, etwa 50% der Kosten Lohnkosten sind, dann wird Ihnen das Problem klar.
Bei 9,50 Euro liegt der Mindestlohn im Moment. Im kommenden Jahr könnte er um knapp 1 Euro steigen.
Wir wollen natürlich gerne den Lohn zahlen, aber wir müssen dafür dann beim Produkt auch etwas haben. Wir müssen Geld verdienen.
So dürften auch die Preise bei den heimischen Erdbeeren in diesem Sommer leicht steigen. Auch wegen der Corona-bedingten Mehrkosten, die Betrieben wie dem von Hans-Peter Kruse entstanden sind. 4,80 Euro kostet ein Pfund Erdbeeren im Moment in seinem Hofladen.
Naja, es war im letzten Jahr ja so, dass wir erstmal vor der Frage standen, ob wir Erntehelfer bekommen. Dann dementsprechend im Laden bei uns hier im Hofladen ist es ja so, dass wir natürlich Schutzmaßnahmen ergreifen mussten, wie Plexiglasscheiben, Masken. Das war für uns natürlich erstmal neu.
Die Nachfrage nach Obst und Gemüse direkt vom Hof sei in Corona-Zeiten zum Glück nicht gesunken, so Kruse. Hilfen vom Bund habe er nicht beantragen müssen. Ansonsten hat Kruse inzwischen abgeschlossen mit Corona. Und auch mit der gleichnamigen Erdbeersorte.
Corona haben wir nicht mehr. Tatsächlich hatten wir die früher im Anbau. Aber haben wir nicht mehr. Das ist jetzt die Sorte Clery, die wir hier anbauen.
Denn auf Dauer liefern Clery, Asia und Magnum im Folientunnel einfach die besseren Ergebnisse.
In Brandenburg hat die Erdbeersaison begonnen. Amelie Ernst war das dazu. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Können Sie auch als Podcast hören. Fast überall dort, wo es Podcasts gibt.
Inforadio Podcast.